Gut, ich möchte ganz kurz vielleicht als Einleitung ein paar Worte sagen, was ich ein bisschen gedacht habe heute Abend, auf was ich eingehen möchte. Es wird nicht möglich sein, auf sehr konkret auf Programme und wie gehe ich mit welchem Problem genau um, wenn ich mit wem was kommunizieren will. Das braucht sehr, sehr viel länger Zeit. Das heißt, also da braucht es Benutzerschulungen. Da braucht es Schulungen von 2, 3, 4, 5 Tagen teilweise, wenn ich da wirklich sehr konkret werden will. Da ja auch die Anforderungen und Problematiken je nach Organisierung, je nach persönlichen Vorlieben völlig verschieden sind. Das andere ist, also ich möchte eigentlich vor allem auch auf ein sehr allgemeines Spektrum eingehen, auf was muss ich achten, auf was achtet die andere Seite vor allem auch, selbstverständlich, wie vorhin schon gesagt wurde, wo liegen unsere Möglichkeiten, wo liegen ihre Möglichkeiten, wo liegen aber auch jeweils die Grenzen, also wo hört es dann auch auf. Dann sicher auch noch Konkreteres, je nachdem, wenn dann Fragen kommen, wenn eine Diskussion aufkommt, wenn dort dann sehr spezifische Dinge auch kommen, können wir das auf das genauer eingehen. Dann möchte ich eigentlich ganz allgemein auch noch sagen, ich versuche möglichst einfach zu bleiben, nicht zu tief ins Technische zu gehen oder eigentlich möglichst nicht tief ins Technische gehen, da ich schlecht einschätzen kann, wer hier was, wie viel schon weiß. Und von daher, wenn ihr vertieft was wissen wollt, fragt, unterbrecht und dann können wir sicher darauf eingehen. Vielleicht auch noch so als einleitende Worte, es hat sich ja einiges getan, auch in den letzten Tagen in Deutschland. Das ist natürlich eine Entwicklung, die wir von außen nur verfolgen. Das heißt, die ganze Frage von Online-Durchsuchungen, die stellt sich uns zwar selbstverständlich, da wir, wenn wir aktiv sind, uns diese Fragen immer stellen müssen, aber natürlich nicht in einem Rahmen, in dem das offiziell abgewickelt wird. Es hat in der Schweiz einmal einen Fall gegeben von Online-Durchsuchung, die dann vor Gericht auch anerkannt wurde, obwohl es eigentlich gesetzlich nicht geregelt ist. Aber das ist bisher der einzige Fall so. Wir gehen aber natürlich davon aus, dass das nicht der einzige Fall ist, bei dem das gemacht wird. Und entsprechend verhalten wir uns auch. Gut, vielleicht ganz allgemein am Anfang ein bisschen dazu, womit wir rechnen müssen. Ich meine, wir alle kommunizieren über Computer, Handy, Heimtelefone, was weiß ich, was da alle noch für geschickte, geniale technische Geräte haben. Da steht in der Wohnung so einiges rum, das aufnehmen kann oder wiedergeben kann. Diese Geräte nutzen uns politisch gesehen, wenn wir politisch arbeiten, sehr viel. Ich glaube, ohne den Computer würden wir heute politisch ganz anders arbeiten müssen, auch als wir es können mit dem Computer. Und zwar nicht, weil er uns politische Arbeit abnimmt, sondern weil er sie uns erleichtert teilweise. Wir gehen davon aus, dass wir die Kommunikation, die wir in den verschiedenen Städten, ist natürlich jetzt auch wieder sehr speziell auf die Schweiz, den Aufbau gibt es in 4 verschiedenen Städten. Das heißt, wir mussten irgendwie die Kommunikation lösen, ohne dass wir uns alle 2 Tage sehen müssen. Das ist einfach nicht möglich. Also mussten wir die Frage der Kommunikation so lösen. Und da haben wir uns dann auch eingearbeitet. Wie können wir das machen, dass es sicher ist, aber sicher nicht einfach, einigermaßen sicher, aber nicht, dass wir sagen, wir diskutieren alles zum Beispiel über Mail. Das wäre ziemlich fatal, denke ich. Vielleicht nicht für heute, nicht für morgen, nicht in 5 oder 10 Jahren, aber vielleicht in 15. Und je nachdem, was es ist, kann das auch noch fatal sein. Gut, vielleicht mehr, ein bisschen mehr dazu zur Entwicklung. Die ganze Frage, warum wir eigentlich diese Kenntnisse haben müssen, warum wir uns das erarbeiten müssen, stellt sich einerseits aus der geografischen Lage von den verschiedenen Standorten. Natürlich ist die Schweiz relativ klein verglichen mit Deutschland. Es ist kein Vergleich, ob ich noch von Stuttgart nach Berlin fahre oder von Zürich nach Basel. Trotzdem ist es uns zu weit. Es geht per Mail eindeutig schneller. Und von daher bleiben wir auch dabei. Und das andere ist, es gibt uns auch neue Möglichkeiten, wenn wir was kommunizieren wollen, von dem wir, was weiß ich, nicht wollen, dass alle wissen, wer es kommuniziert. Es gibt die verschiedenen Ebenen, die wir beachten müssen, wenn wir eine solche Technik anwenden wollen. Für was wollen wir sie anwenden und wer soll damit umgehen können? Nicht alle müssen alles verstehen oder alles wissen. Das gilt für alles, was wir machen. Wir haben Spezialisierungen hier und dort und genauso sieht es im technischen Bereich aus. Selbstverständlich mache ich auch noch ein bisschen Werbung für die Organisation. Es wäre uns natürlich nicht möglich, eine Professionalisierung in dieser ganzen Frage als Einzelpersonen jetzt in dieser Tiefe zu erreichen. Einerseits fordert die Organisation natürlich genau diese Vertiefung und andererseits fördert sie sie auch. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil wir einzelne Personen nämlich auch spezialisieren können auf ein Gebiet und die hatten auch die Verantwortung und trägt das in die Gesamtorganisation zurück. Ohne eine solche Möglichkeit wäre das schlussendlich nicht machbar. Ich möchte eigentlich beginnen mit was in Deutschland sehr aktuell ist, nämlich die Online-Durchsuchungen. Also gab es ja dieses Urteil vor 2 oder 3 Tagen. Oder da habe ich es wenigstens mitbekommen. Was auch immer wir auf solche Urteile geben. Meistens ist ja nicht sehr viel, was wir darauf geben, aber trotzdem zeigt es uns eines. Es ist eine Möglichkeit, die sie haben und die sie auch nutzen werden. Wie auch immer. Ob sie sie jetzt nun strafrechtlich direkt nutzen oder nachrichtendienstlich, das sind 2 völlig verschiedene Fragestellungen. Also dort müssen wir klar unterscheiden. Wir haben eine nachrichtendienstliche Stelle, die das einerseits nutzen wird, aber auch eine sehr konkrete Strafverfolgung, die das auf der anderen Seite nutzen wird. Wie sie es dann nutzen können, ist, das können wir weder voraussagen noch beeinflussen. Aber dass sie es auf die eine oder andere Weise nutzen werden, wenn sie die Möglichkeit haben, das ist sicher klar. Gut, diese Online-Durchsuchungen, die sind ja Thema eigentlich weltweit. Ein Grundprinzip gilt immer, wenn der Stecker zum Modem oder zum Internet, wie man dem, was denn das auch immer ist, raus ist, dann funktioniert es nicht mehr. Das lässt sich ziemlich klar sagen. Also so ein Meter Luft ist eine ziemlich sichere Sache. Das funktioniert eigentlich gut. Außer ihr habt noch ein Funkteil drin, das kann man aber ausschalten. Jetzt aber natürlich nutzen wir das Internet, ist mir klar, machen wir natürlich auch. Das, für etwas haben wir es ja, soll uns auch nutzen, wenn wir schon die Möglichkeit haben. Der Punkt ist der, ein installierter Computer, sei es ein Notebook oder ein Computer, der ganz normal ein PC, ein Personal Computer, auf dem ein Windows oder ein Unix installiert ist, ist von außen, ich würde jetzt sagen, in absolut meisten Fällen, außer ihr habt einen Stecker raus oder ihr beschäftigt euch 23 Stunden am Tag damit, den Computer zu sichern, ist er von außen auch irgendwie, auf irgendeine Weise angreifbar. Nicht, weil ihr einen Fehler gemacht habt, sondern weil wir ganz normal aufs Internet zugreifen. Also wir haben es ja, um zu arbeiten, also greifen wir auch darauf zu und damit sind wir auch irgendwo angreifbar. Der Punkt, auf den ich eigentlich schlussendlich raus will, ist die Fragestellung, wie kann ein solcher, ich glaube in Deutschland sagt man jetzt vor allem im Moment Bundestrojaner, unter diesem Stichwort läuft das hier, wie kann solche Bundestrojaner installiert werden? Muss da eine Hausdurchsuchung laufen oder ein Einbruch oder was auch immer? Oder lässt sich das auch übers Internet machen? Lässt sich dann nachher die Daten übers Internet abfragen und so weiter? Und vor allem, wann läuft der und wie können wir verhindern, dass der läuft, wenn wir arbeiten wollen? Grundsätzlich ist es so, dass die meisten Erfahrungen jetzt vor allem Italien, Schweiz, die man kennt, wurden solche Programme installiert bei offiziellen Einbrüchen. Die sind ja dann offiziell, warum auch immer, oder aber bei Hausdurchsuchungen. Diese Installationen, je nachdem, wer sie macht, sind sie gut oder weniger gut, kann man sie nachvollziehen oder nicht. Aber Tatsache ist, dass sie an den Computer ran mussten. Selbstverständlich ist es möglich, je nach Computer und je nach Sicherung des Computers, dies auch über das Internet zu machen. Also über eine bestehende Leitung einen solchen Trojaner zu installieren. Ist durchaus möglich, das ist nicht so ein riesiger Aufwand, vor allem nicht dann, wenn man bedenkt, dass sie dafür noch nicht mal das Büro verlassen müssen. Das ist eine Dimension. Das Problem, das Sie haben in dieser Frage, ist ein anderes. Damit dieser Trojaner funktioniert, müsst ihr das Betriebssystem auf eurem Computer benutzen. Also das heißt, ihr müsst ihn ganz normal starten und darauf arbeiten. Nur dann kann ein solcher Trojaner funktionieren. Vielleicht noch ganz schnell, nur sehr kurz, weil das werden die meisten mitbekommen haben, was so ein Teil macht. Einerseits ist es natürlich in der Lage, Tastaturanschläge, also das heißt jede Taste, die ihr drückt, zu protokollieren. Das ist das eine. Es ist in der Lage, Mails auszulesen, die ihr bekommt, Webseiten zu protokollieren, die ihr anschaut. Das ist so ein bisschen, oder Dokumente, die ihr anschaut. Das ist so ein bisschen die Grundlage. Das Problem ist, wenn das auf dem Computer läuft, das heißt auf dem Harddisk, dann müssen wir halt schauen, dass wir den Harddisk außen vor lassen, dass wir den gar nicht benutzen, wenn wir irgendwas arbeiten wollen, das sie nicht sehen sollen. Dazu haben wir ein relativ einfaches Instrument und das werden wahrscheinlich auch viele kennen, Live-CDs. So, Ubuntu ist wahrscheinlich so ziemlich das bekannteste, wie sie dann auch immer alle heißen. Da gibt es 100 verschiedene, man kann sich auch welche selbst zusammenbasteln. wenn man die Zeit, die Kenntnis und die Lust dazu hat. Aber damit lassen wir den Harddisk, das heißt das Betriebssystem, das wir auf dem Computer haben, einfach mal außen vor. Das wird gar nie gestartet und damit bleibt ein Trojaner wirkungslos, den Sie dort installiert haben. Das Letzte, was ich sagen möchte, ist, dass eine solche Live-CD ein Allheilmittel ist. Aber es ist eine einfache Möglichkeit, wie wir Ihre einfachen Möglichkeiten mal stoppen können. Das heißt nicht, dass uns das gegen alles hilft. Aber es zeigt eigentlich, dass Ihre Möglichkeiten, was auch immer Sie machen, auch beschränkt sind.
Du sprachst von dieser CD, was genau ist das?
Eine Live-CD, das ist eine CD, die legt ihr ein und startet den Computer ab dieser CD.
Also so wie so manche Linux-Version quasi funktioniert.
Ja. Das, und da kommt eigentlich habt ihr dann ein vollwertiges System, auf dem ihr arbeiten könnt. Das heißt, ihr habt ein OpenOffice Word, also eine Word-Applikation, ihr habt eigentlich alle Applikationen, die ihr braucht, um anständig zu arbeiten. Ihr könnt Applikationen nachinstallieren, ist auch kein Problem. Allerdings müsst ihr dazu dann wieder den Stecker einstecken, ins Internet. Und das wollen wir eigentlich eher nicht. Aber grundsätzlich ist es einfach eine CD, die ihr bootet und dann im Memory, also im Kurzzeitgedächtnis eigentlich, des Computers läuft. Das schreibt nie auf den Harddisk runter. Die Möglichkeiten, die uns eine solche CD bietet, ist relativ vielfältig. Das heißt, einerseits für unsere Arbeit, andererseits aber auch, um unseren Computer, nämlich den Harddisk, mal zu untersuchen. Vieles findet man erst, wenn man es mit einer Live-CD sucht, weil sonst versteckt sich's nämlich. Also gibt uns das diese Möglichkeit, ist aber auch je nach Kenntnisstand natürlich unterschiedlich. Gut, diese Stärken einerseits von Ihnen, was Sie nämlich alles können, was wir nicht wollen, dass Sie es können und wie wir es verhindern können, zeigt eigentlich relativ schön auf, dass jeder Schritt, den Sie irgendwo eine Leiter hinauf machen, können wir genauso hinauf machen. Also wir können dort auch einen Schritt mitgehen. Es gibt eine Möglichkeit, um etwas auszuschalten, das Sie tun. Es ist nicht so, dass wir dem machtlos gegenüber sitzen und einfach zuschauen müssen, überhaupt nicht. Eben selbstverständlich, was ich vorhin kurz angetönt habe, wenn ihr mit einer Live-CD arbeitet und voll am nebendran noch im Internet surft, nützt das natürlich auch nichts. Da gehört der Stecker natürlich raus. Das sind so Gedankengänge, die für uns relativ wichtig sind oder waren, eigentlich immer noch sind, um überhaupt mal ein bisschen drauf zu kommen, was heißt das? Irgendwann haben wir festgestellt, sie verlassen ihr Büro noch nicht mal mehr, um uns zu observieren. Das war ziemlich deprimierend. Also wenn sie uns noch nicht mal mehr nachlaufen müssen, dann ist das kein gutes Zeichen. Dann machen wir nämlich einen Fehler in unserer Praxis. Und das zeigt uns schlussendlich natürlich ganz klar, wir müssen diese ändern. Und so haben wir dann wirklich auch begonnen, langsam aufzubauen und uns da einzuarbeiten. Diese Live-CD, sicher eine geniale Sache. Wir können damit arbeiten, wir sollten damit arbeiten. Ich denke, das ist eines der Werkzeuge, die wir wirklich nutzen können, um einfache Methoden von Ihnen einmal auf einfache Art und Weise zu stoppen, mit der auch alle umgehen können. Und das ist der wichtige Punkt. Es müssen alle irgendwo umgehen können damit. Es kann nicht sein, dass nur 3 Personen in einer Organisation von 70, 80 Leuten wissen, wie man das bedient. Weil dann wird es nicht genutzt. Spätestens nach dem 3. Versuch wird der PC auf die Seite gestellt, zum Telefon gegriffen und das alles am Telefon besprochen. Und dann haben wir unser Ziel verfehlt. Ganz klar. Und von daher ist wichtig, dass wir das auch breit streuen können. Komme ich gleich dazu.
Was ist eine Live-CD?
Gut, nochmal. Ich komme nochmal darauf zurück. Also, wo gibt's das, werde ich auch noch schnell betonen. Grundsätzlich, einfach zum dies kurz abschließen, allgemein gesehen, wenn wir jedes Mal Spezialistinnen brauchen, damit unsere Leute auf dem Computer arbeiten können, dann haben wir ein Problem. Also es muss bedienbar sein für alle. Und genau das ist das Ziel und das können wir mit einer solchen Live-CD erreichen. Live-CD, nochmal einfach kurz.
Ja? Noch eine Frage. Und zwar, die Frage ist jetzt, wie geht man zum Beispiel als Layouter zum Beispiel mit so einer Live-CD um, wenn man arbeiten will, man hat zum Beispiel Photoshop, was 700 Megabyte und größer ist, wie kann man da mit einer Live-CD arbeiten? Mhm.
Können wir... Vielleicht können wir nachher einzeln noch kurz, das ist besser bei so spezielleren Fragen zu Applikationen. Eine Live-CD ist, meistens ist es ein Linux, das aber aussieht fast wie ein Windows, also man findet sich darauf zurecht. Das dürfte nicht das Problem sein. Ist eigentlich ein Betriebssystem, das auf einer CD läuft. Also alles, was auf dem Computer irgendwo bedienbar ist, ist nur auf der CD. Hat den Vorteil, die CD ist nicht beschreibbar. Hat den Nachteil, die Frage, die vorher gekommen ist, ja, aber was mache ich mit meinen Daten? Sicher eine berechtigte Frage, meistens brauchen wir die noch. Aber grundsätzlich ist das nichts anderes als einfach das komplette Betriebssystem auf einer CD. Und damit nicht veränderbar, außer man tauscht die CD aus. Soweit. Zum Speichern.
Eine kurze Frage. Lebt nicht die CD auf der Festplatte, wird da nicht ein Arbeitsspeicher quasi ein Stück auf der Festplatte angelegt?
Ja, das ist je nach Live-CD gemacht, können wir aber ausschalten, indem wir den Harddisk überhaupt nicht gebrauchen. Also du kannst den Harddisk eigentlich ausziehen, das funktioniert nach wie vor. Das geht tiptop. Wir haben jetzt für Leute, die wirklich speziellere Arbeit machen, sogar PCs verteilt, die keinen Harddisk drin haben, sondern nur eine CD und die arbeiten dann auch nur darauf. Zum Zweiten, die Daten speichern USB-Stick oder externe Festplatte und die können wir dann auch über die Live-CD verschlüsseln. Also wir können das eigentlich behandeln wie einen Harddisk, einfach ein externes Gerät. Das kann ein USB-Stick sein, das kann eine Festplatte sein, eine USB-Festplatte. Einfach etwas, das wir auch wegnehmen können, irgendwo wegtun können. So dass dann irgendwo in Sicherheit liegt. Selbstverständlich auch da am besten verschlüsselt. Gut. Jetzt, wir könnten natürlich noch 10 andere Schritte machen, um unsere Live-CD auch noch abzusichern. Das ist völlig klar. Sollten wir irgendwann einmal feststellen, sie von Beginn damit, Live-CDs auszutauschen, sollten wir die Einschätzung haben, sie versuchen, Live-CDs auszutauschen mit solchen, die sie manipuliert haben, ist nicht ganz einfach, weil das merkt ihr natürlich, wenn plötzlich eine andere CD dort liegt. Das ist ein bisschen seltsam, die benutzt ihr dann besser nicht, auch wenn dasselbe draufsteht wie vorhin. Sollten wir aber diese Einschätzung haben, haben wir natürlich noch die Möglichkeit, einen Schritt weiter zu gehen und zum Beispiel die Live-CD zu testen oder dass sie nur bootet, wenn wir einen USB-Stick einstecken mit einem bestimmten Schlüssel, zu dem wir ein Passwort brauchen. Funktioniert alles, ist allerdings im Moment derart abgehoben, ein bisschen weit weg von der Praxis, die wir wirklich brauchen, dass wir denken, ist sicher noch nie, ist im Moment nicht die beste Lösung, um allen das Arbeiten auf solch einer CD zu ermöglichen. Gut. Sonst gerade noch was so zur Live-CD. Also auf ubuntu.com könnt ihr das zum Beispiel herunterladen. Es gibt da sehr viele verschiedene. Wir haben leider jetzt nicht hier eine Live-CD gemacht, die verschiedenste Programme schon drauf hat, die wir immer wieder brauchen und die auch ziemlich gut vorbereitet ist eigentlich für, um dann einen Schritt weiter zu gehen mit Verschlüsselung. Vielleicht können wir das so organisieren, das könnt ihr noch was dazu sagen, wie die Leute dann dazu kommen können, weil ich sorge dafür, dass ihr die kriegt. Ja, jetzt die meisten werden aber auch noch irgendein System zu Hause haben mit Harddisk drin, da bootet unser Windows schön farbig, wie wir das kennen, da haben wir alle unsere Programme. Damit arbeiten wir, damit verschicken wir Mails, wir gehen im Web surfen, wir, was weiß ich, dann soll ja sehr viele Designer geben, die Layouten auch noch damit. All die kleineren Aufgaben und größeren Aufgaben, die wir täglich zu erledigen haben, werden wir meistens, weil wir nämlich das Internet dazu brauchen, über unser normales System abhandeln. Auch dort gibt es natürlich gewisse Sicherheitsvorkehrungen. Dazu gehört zum Beispiel Mailverschlüsselung. Die meisten werden das kennen, PGP, GNUPG, denke ich, werden keine Fremdworte sein, hoffe ich zumindest. Und trotzdem ist es immer wieder ein bisschen ein Fragezeichen, wie denn das wirklich funktioniert und wie sicher das wirklich ist. Auch dort gilt natürlich grundsätzlich einmal der Ansatz, es ist so sicher wie euer gesamter PC. Wenn ihr im Bundestrojaner noch 5 Viren und was weiß ich was auf dem PC habt, dann ist PGP ziemlich für die Katz. Weil dann liest man einfach die entschlüsselten Mails mit oder liest schnell das Passwort mit. Aber, selbstverständlich, eine Mail-Kommunikation zu verschlüsseln ist alleweil besser und ist von uns her sehr einfach machbar, als wenn wir unverschlüsselt unsere Kommunikation abhandeln. Entschuldigung. Mailverkehr zu entschlüsseln, vielleicht dazu ein paar Worte. Wir hatten in Zürich am 12.02. dieses Jahres zwei Hausdurchsuchungen, die waren ziemlich ätzend, aber hatten einen Vorteil. Wir wissen nämlich seither, dass zumindest für Schweiz, Italien, Frankreich PGP eine Barriere ist, PGP, GNUPG eine Barriere ist, die sie nicht einfach überwinden. Wir haben dann irgendwann die Akten zurückbekommen und dort drin steht in einem sehr kurzen Abschnitt, gefunden 18.000 Mails, verschlüsselt 8.000, geöffnet keines. Gut, auch schön. Das gibt doch ein bisschen Vertrauen, wenn man das so liest. Vor allem, wenn es die Gegenseite ist, und in Italien ist das doch ein Verfahren, da werden sie einige Kräfte freisetzen, um an diese Kommunikation ranzukommen. PGP, GNU-PG, GNU-PG heute sicher mehr zu empfehlen als PGP, da GNU-PG einfach eine Free-Software ist, das heißt auch, man hat Zugriff auf die Sourcen, man kann kontrollieren, es wird stark kontrolliert auch von der Softwareentwicklungsgemeinde und von daher sicher mehr zu empfehlen. Ist in der Bedienung sehr simpel, ist in der Installation, diese Anleitung findet man zuhauf im Internet, ebenfalls sehr simpel. Was wir beherzigen sollten in dieser Frage, sind zum Beispiel die Frage nach Passwörtern. Mache ich einen kurzen Sprung. Passwörter. Wenn wir Passwörter benutzen, ist es nicht ideal, irgendwie die ersten vier Buchstaben zu ASDF zu nehmen auf der Tastatur. Das benutzen wir, wenn wir schauen, ob sie funktioniert. Wenn wir ein Passwort wählen, hat das bestimmte Anforderungen. Man spricht meistens von sicher 22, 23 Zeichen. Hört sich noch sehr viel an, es wird aber noch komplexer. Es sollten nämlich noch Zahlen rein, es sollten Sonderzeichen rein. Ja, und das war's. Also 23 Zeichen mit Zahlen und Sonderzeichen. Das können so eine Underline, also ein Unterstrich, ein Ausrufezeichen, irgendwas sein, das spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Wichtig ist, dass man nicht ein Wörterbuch einfach durchrattern lassen kann und irgendwann hat man es. Eisenbahnschienenbauerinnen, Schaufel, hat auch mindestens 23 Zeichen, aber das steht mit Sicherheit irgendwo. Also ist das auch auffindbar. Mit einem Ausrufezeichen hinten dran ist es schon viel, viel schwieriger. Wenn in der Mitte noch irgendwo eine Zahl steht, dann dauert es nochmal exponentiell länger. Die meisten Angriffe gegen Passwörter sind die, dass man unter der Tastatur nachschaut, steht es dort irgendwo aufgeschrieben, ist in 40% von allen Fällen so, ist keine schlaue Idee. Also wenn ihr ein Passwort auswählt, wählt das so aus, dass ihr euch es merken könnt. Ist besser.
Und so, dass es auch weltweit auf allen Computern geht.
Genau.
Das ist sehr ärgerlich, wenn man in der Türkei oder im arabischen Raum sitzt und da gibt es das Sonderzeichen nicht, das man verwendet hat.
Ö, Ü. Habt ihr in bestimmten Sprachregionen Probleme? Heißt in den meisten eigentlich, außer so... Hier.
Aber darauf zu reagieren, andererseits auch eine ganz erste Variante, wenn man weiß, dass man das nur für den Heimgebrauch zum Beispiel nimmt, ein Ä, Ö oder ein Ü ist relativ schwer zu entschlüsseln, weil nicht alle Programme überhaupt das mit einbinden in ihr Zeichen.
Richtig.
Hat also auch wieder einen Vorteil.
Hat auch wieder einen Vorteil. Dort kommt es darauf an, wo braucht ihr es. Ist ganz klar. Also, da sind die Anforderungen, jemand, der ständig unterwegs ist, wird andere Anforderungen haben als jemand, der es hier braucht. Sicher richtig. Ä, Ö, Ü, absolut korrekt, werden bei weitem von nicht so vielen Programmen unterstützt, wie halt ohne diese Sonderzeichen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch hexadezimal machen, ist auch sehr nett, wird einfach schwierig. Also, nehmt ein Passwort, das genug lang ist, mit Zahlen und Sonderzeichen, dass ihr euch noch merken könnt. Wenn ihr es aufschreiben müsst, unter der Tastatur, im Portemonnaie oder wo auch immer, auf dem USB-Stick selbst, dann bringt es nichts. Und hat es alles schon gegeben, die Leute gedacht, ja, irgendwann kann ich's. Das ist meistens eine Illusion. Weil wenn man es immer abschreiben kann, dann merkt man sich's nicht. Das ist leider so.
Was vielleicht noch hilft, um tatsächlich so ein langes Passwort hinzukriegen, was auch Sonderzeichen hat, ist, die Buchstaben mehr grafisch zu sehen. Das heißt zum Beispiel, ein V durch ein Slash, Backslash zu setzen, ein S durch ein Dollarzeichen, ein O durch eine Null und so. Und wenn man sich das einigermaßen merkt, an welchen Stellen diese Sonderzeichen Buchstaben ersetzen, dann kann man da sehr komplexe Wörter schreiben, die aber nicht mehr die Wörter sind.
Ja, das ist auch so eine Eselsbrücke, die wir bauen können. Ja, das ist gut, genau. Was wir dort sicher auch machen müssen, habe ich auch schon gesehen, da war jemand 2 Monate in den Ferien, wollte zurückkommen, hatte politische Arbeit vor sich und wusste sein Passwort nicht mehr. Nach 2 Monaten kann passieren, ist dann einfach wirklich ätzend, weil dann sind die Daten weg. Zum Glück, weil wir verschlüsseln sie ja, damit niemand rankommt. Gut, so viel zu den Passwörtern. Mehr, denke ich, muss man dazu nicht sagen. Da können sich alle so ihre Gedanken machen dazu. Zurück zum Mail. Wir brauchen, um ein Mail zu entschlüsseln, ein Passwort. Das sollte die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen. Auch dort gilt natürlich, wenn ihr die Zeit zum Beispiel zu lange einstellt, indem ein Passwort computerintern gespeichert wird, könntet ihr ein Problem kriegen, je nachdem, wer wann bei euch vorbeischaut. Wenn ihr ein Passwort eingebt auf der Tastatur, ist das Erste, was passiert, natürlich, das wird von der Tastatur in den Rechner transferiert. Und das Zweite, es wird im Zwischenspeicher, im Memory, im Kurzzeitgedächtnis abgelegt. Das heißt, dort liegt es mal. Und dann wird es verarbeitet. Das kann ein Problem sein. Weil das Hauptproblem dabei ist nämlich, dass man es dort auslesen kann im Betrieb. Wie man das jetzt macht, möchte ich nicht unbedingt darauf eingehen. Das hat mir zu tun mit sehr vielen Kabeln, je nachdem, und sehr vielen Querverbindungen. Und ist ganz spannend, aber sicher nur ein Experiment allein zu Hause. Sonst wird es den meisten ziemlich schnell langweilig. Was eigentlich sehr, sehr wichtig ist damit, ist auch ein Umgang. Wenn wir ein Passwort eingegeben haben und das wirklich liegen bleibt im Memory, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass es entweder von uns her dort rauskommt oder dort rauskommt, weil wir den Computer ausschalten. Ist keine gute Idee, und das sage ich jetzt aus eigener Erfahrung und aus eigener Reflexion, eine Tür um 6 Uhr morgens aufzumachen, wenn ihr gerade ein Passwort eingegeben habt. Wenn es klopft, es ist 6 Uhr morgens, ihr habt das Passwort gerade eingegeben, schaltet zuerst aus. Ist mit Sicherheit besser. Weil das liegt dort und ist rekonstruierbar. In der Schweiz sind die Bullen einfach sehr schlecht. Die haben es nicht geschnallt und haben den Computer abgeschaltet. Aber also ich fürchte, hier sind sie nicht ganz so naiv, was man so hört. Das heißt,
ja. Wie lange liegt das denn in deinem Speicher? So lange, wie man arbeitet?
So lange der Arbeitsspeicher, der wird ja immer gelöscht, sobald du abschaltest.
Wenn du abschaltest, ja.
Der Arbeitsspeicher für den Computer braucht Strom. Sobald der Strom nicht mehr da ist, ist der leer. Und der Festplatte ist andersrum. Wenn an der Festplatte kein Strom dran ist, dann bleibt trotzdem alles im Speicher.
Grundsätzlich ist es so, bei GnuPG zum Beispiel gibt es eine Option, wenn du das Passwort eingibst, wird 5 Minuten später alles zurückgesetzt und der Bereich des Arbeitsspeichers, wo es stand, wird überschrieben. Dann ist es weg. Wenn du einen Computer runterfährst, ist es bei den heutigen Computern so, das stellt ihr fest, wenn ihr das Teil von hinten anschaut, dann die Netzwerkkarte. Ihr habt vorne abgeschaltet und hinten blinkt die Netzwerkkarte nach wie vor. Vielleicht ist das Einzelnen schon mal aufgefallen. Also, das, weil, wenn ihr vorne abschaltet, ist das Ding nicht ganz aus. Ihr müsst entweder hinten den Hauptschalter ausschalten oder den Stecker ziehen. Nur dann ist wirkliches Ausschalten gegeben. Und das zählt als Strom weg. Auch dann hat man Tests gemacht, dass der Arbeitsspeicher bis zu 90 Sekunden erhalten bleibt. Das ist nicht sehr lange, kann aber zu lange sein. Allerdings muss dann die Reaktion auf euer Ausschalten sehr, sehr schnell erfolgen. Also 90 Sekunden ist eine Zeit, aber in dieser Zeit macht man nicht sehr viel. Ich habe gehört, es gab einen Artikel, dass man die Zeit verlängern kann, wenn man den Arbeitsspeicher tiefgefriert oder einfach gefriert. Hat es anscheinend einen Zeitungsartikel gegeben, kann ich mir sehr gut vorstellen. Allerdings auch das, Arbeitsspeicher auszubauen, tief zu gefrieren, also das heißt, das geht ja mit so Stickstoff oder was denn das auch immer ist. Ist sicher eine Möglichkeit, aber sicher nicht etwas, das jetzt in der Praxis liegt von der Gegenseite. Das werden Sie nicht alltäglich machen. Das ist keine alltägliche Praxis, Computer mit Stickstoff einzusprühen. Also von daher, es bleibt dort bestehen, aber wirklich nur auf eine bestimmte Zeit. Nachher ist es wieder weg. Gut, wir haben unser Passwort eingegeben, das Mail wurde entschlüsselt, wir können es lesen. Jetzt kommen wir eigentlich zum nächsten Schritt. Wir drucken das Mail aus. Ist eigentlich eine geniale Sache, weil wir brauchen ja irgendwie Zugriff drauf. Was allerdings weniger genial ist, ist das Mail neben Computer, das ausgedruckte Mail neben dem Computer hinzulegen und dort einfach liegen zu lassen. Für das haben wir es nämlich nicht verschlüsselt. Das sind so kleine Dinge, die aber ständig immer wieder passieren. Jetzt kann man sagen, gut, Mails gehört sowieso nichts hinein, egal ob verschlüsselt oder nicht, das wirklich heikel ist. Und dem, das denke ich, ist auch so. Wir müssen dort aufpassen, was wir im Mail schreiben, auch wenn wir es verschlüsseln können. Es gibt einfach Dinge, die kommunizieren wir nicht per elektronische Medien, sondern nur direkt. Und trotzdem ist es natürlich eine ganz grundsätzliche Frage. Muss ich etwas verschlüsseln, um es nachher rumliegen zu lassen? Oder muss ich es verschlüsseln, um dann den Text rauszukopieren in Word hinein und einfach unverschlüsselt auf dem Harddisk zu speichern? Das sind alles Dinge, die immer wieder passieren. Wir denken, dass das auch daher natürlich kommt, dass es gar keine klaren, für uns nachvollziehbar oder klaren Regeln gibt. Wir haben ja nie Regeln aufgestellt, das machen wir und das nicht. Auf das haben wir jetzt als Organisation natürlich auch reagiert und haben eigentlich solche Regeln aufgestellt, genau dass solche Dinge nicht passieren. Also nicht, dass Mails ausgedruckt werden, die verschlüsselt gekommen sind, außer wir brauchen sie gerade, werden sicher nicht unverschlüsselt auf dem Harddisk abgelegt und so weiter und so fort. Ja?
Frage zum Verschlüsselungsprozess,
weil meistens, wenn ich Mail schreibe, bin ich ja die ganze Zeit online. Macht es dann überhaupt Sinn, eine Mail zu verschlüsseln und erst trennen, eine Mail schreiben, verschlüsseln und dann wieder online gehen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich komme nachher gleich drauf. Sobald das Mail dann wieder ankommt, kommen wir darauf. Wenn wir unsere Mail gelesen haben, wir schließen es wieder. Auch dort, selbstverständlich, je nach dem, was wir gemacht haben, und je nach Anforderung, kann es sein, dass wir sagen, gut, wir haben unseren Computer online oder nicht. Also fahren wir ihn runter, um den Arbeitsspeicher wirklich zu löschen. Ist eine Möglichkeit. Oder wir haben diese Anforderung nicht. Jetzt gerade zu deiner Frage. Ein Problem, das wir haben, wenn wir online sind und jemand Zugriff nimmt, ist es natürlich so, dass Zugriff genommen werden kann auf ein unverschlüsseltes Mail unter Umständen, auf ein Passwort, das gerade im Arbeitsspeicher liegt, je nachdem, was da auf dem Computer schon installiert wurde. Auch in dieser Hinsicht ist es natürlich so, dass wir uns überhaupt im Klaren sein müssen, was sind unsere Anforderungen. Es ist sehr einfach, immer online, und wir machen das schnell. Das andere ist sehr schnell mühsam. Und dort müssen wir uns entscheiden, was wollen wir. Die andere Möglichkeit nämlich ist nicht, wir stecken aus, geben das Passwort ein, lesen, zumachen und stecken wieder ein. Im Arbeitsspeicher haben wir immer noch unser Passwort. Das würde bedeuten, wir stecken aus, starten neu, geben das Passwort ein, lesen, starten neu und stecken dann wieder ein. Genau. In etwa so ein Gesicht machen alle, wenn man ihnen sagt, sie sollen das machen. Ist relativ mühsam, gehört aber sicher zu den sichereren Methoden. Mit Sicherheit. Viele Leute bei uns jetzt so haben zwei Computer. Auf dem einen empfangen sie die Mails, kopieren es auf einen USB-Stick und nehmen es auf den Computer, der nie am Netz hängt. Das ist die einfachste Methode.
Ich muss ja dabei noch beachten, aber wenn der nette Bundestrojaner, der was auch immer, vorher auf dem Rechner ist und man dann erst anfängt, seine Mails zu verschlüsseln und anderes, ist es einfach auch sinnlos, weil wenn er die ganze Zeit schon hinein läuft, kriegt er das ja auch alles mit. Und er arbeitet auch, solange man nicht im Internet ist. Der protokolliert alles und schickt es erst dann los, wenn man ins Internet geht. Also muss man gucken, dass wenn man sich ein neues Betriebssystem anschafft, dass man dann sofort mit der Verschlüsselung anfängt. Dass man vornherein sowas bekommt, bevor man überhaupt so wirklich anfängt zu arbeiten.
Und ja. Ja, mindestens. Wenn man auch dort, ist klar, kommt auf die Anforderungen drauf an, aber grundsätzlich sollte man eigentlich nicht so arbeiten, dass man zum Beispiel die System als das Windows-Verzeichnis oder Systemverzeichnisse unter Unix bearbeiten darf. Weil dann wird es schon mal schwieriger, irgendwas einfach einzuschmuggeln. Ein anderes Betriebssystem als Windows, Linux. Linux, Unix. Ja, so. Sicher richtig, dass wir früh genug damit beginnen müssen, wirklich zu verschlüsseln. Also die Lösung mit zwei PCs ist massiv angenehmer, um zu arbeiten. Ist halt einfach, du hast immer zwei PCs online, nicht online, sondern angeschaltet, um überhaupt zu arbeiten. Das ist dann die Frage, wie du arbeiten willst. Aber ist sicher die beste Methode. Weil dann kann auch irgendein Bundestrojaner auf dem einen sein. Auf dem zweiten, der nie am Netz ist, hast du keinen. Und wenn, dann schickt er die Daten nie raus.
Also der darf nie im Netz sein.
Der darf nie im Netz sein.
Erfüllt eine externe Platte nicht denselben Zweck?
Für den Bundestrojaner?
Nee.
Nee, auf keinen Fall. Weil das Betriebssystem hat den Bundestrojaner drauf.
Ah, ja, genau.
Ist der Bundestrojaner transportabel, also über eine USB-Platte, die man sich, eine externe, die man sich teilt?
Das ist eine schwierige Frage. Was man bis jetzt kennt, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Er verteilt sich nicht selbst. Macht er nicht. Das ist aber das, was man bis jetzt kennt. Das kann sich natürlich ändern. Da muss man die Situation neu analysieren. Aber bisher nicht.
Ausgehen, dass Virtual Machines sicher genug sind oder speziell genug sind, um das Ganze einfacher zu machen?
Nein, Leider nicht. Also, das können wir vielleicht auch noch zu zweit. Virtual Machines sind dort sehr speziell auch angebunden ans System. Das können wir vielleicht nachher noch speziell diskutieren. Weil das... Ich weiß nicht, wie viele dann die Diskussion mitverfolgen können. Gut, das Mail, PGP, GNU-PG. Mailverschlüsselung, sicher wichtig. Und zwar grundsätzlich aus dem... Ich habe das jetzt so ein bisschen als Beispiel genommen, um mal auf verschiedene Dinge eigentlich einzugehen. Auf Passwörter, wo werden die Passwörter abgelegt? Wie muss man arbeiten, um sicher zu sein? Grundsätzlich, warum überhaupt Mailverschlüsselung? Mails zu verschicken ist eigentlich ähnlich wie eine Postkarte. Das kann man sich so vorstellen, die Postkarten, die man aus den Ferien verschickt, da gibt es einen Stempel drauf und alle, die sie mal in den Händen halten, können ohne Probleme lesen, was da drauf steht. Ist gerade in Deutschland sehr einfach für den Staatsschutz, nein, das heißt bei euch nochmal anders, Verfassungsschutz, glaube ich, an solche Daten zu kommen. Dort gibt es also wirklich eigentlich fast schon einen Zwang, mit Verschlüsselung zu arbeiten. Das wäre grob fahrlässig, das nicht zu machen. Ich denke, zur Bedienung so...
Ja. Zwischenfrage, inwiefern ist es da sinnvoll, auf andere Länder, also sozusagen die Mail-Server auf andere Länder zu verteilen, sprich zum Beispiel komplette Kommunikation einer Gruppe auf einen Mail-Server im Ausland zu verlangen, in der Hoffnung, dass da der Zugriff nicht so groß ist, weil es halt erstmal... irgendwelche landesrechtlichen Probleme gibt, die sich miteinander verständigt haben? Oder ist das Quatsch?
Weißt du?
Das muss ja, wenn du den Internetanschluss hast, ja trotzdem bei der Telekom, ARPA, was auch immer. Das heißt, es geht erstmal durch Deutschland, das ist da ankommt. Und da haben wir schon die Mikrowelle anzubreiten.
Das Problem ist nicht nur der Account, sondern deine Leitung. Die ist das Hauptproblem. Das ist ganz grundsätzlich so. Gut, dann mal weg vom Mail, das hatten wir jetzt. Vielleicht zum Web. Ihr geht browsen, ihr müsst irgendwas recherchieren. Jetzt, was ich bemerkt habe, ist, Tor hat eine sehr breite Akzeptanz gefunden. Ich weiß nicht, ob das alle kennen, ob das alle einsetzen oder ob ich mich jetzt einfach geirrt habe und eigentlich das niemand einsetzt. Ich mir da was vormache. Tor, mal gehört. Ich habe mich nur zur Hälfte geirrt, gut. Tor ist eigentlich ein Verschlüsselungs- und Anonymisierungstool. Das ist ein Programm, das ihr auf eurem lokalen PC installiert und nichts anderes macht, als wenn ihr ins Internet browsen geht, eine Anfrage stellt auf google.de, dann verteilt dieses Programm diese Anfrage verschlüsselt auf verschiedenste Server, die dann für euch diese Abfrage machen. Das heißt, ist eigentlich nicht mehr nachvollziehbar, was ihr genau abgefragt habt. Um das bisschen plastischer zu machen. Wenn ich eine Adresse suche, gebe ich jeden Buchstaben einer Person und alle rennen einen anderen Weg und kommunizieren es dann dem Ziel wieder. Das ist so ein bisschen die Funktionalität. Jetzt sehr, 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 sehr plastisch und sehr, sehr vereinfacht. Das hört sich genial an. Ist es an für sich auch? Weil es bietet uns doch die Möglichkeit, verschlüsselt eigentlich eine Recherche zu machen im Internet. Das Problem, das wir haben, und jetzt werde ich ein bisschen technischer, muss ich leider, das geht nicht anders. Wenn wir Abfragen machen, zum Beispiel auf google.de, dann ist das Erste, was unser Browser macht, der google.de, mit dem kann unser Computer nichts anfangen. Das Erste, was er macht, ist eine sogenannte DNS-Abfrage, nämlich er geht über eure Leitung und fragt draußen einen Server, wer ist google.de? Ich will das wissen. Und dann kommt die Antwort zurück. Das reicht unter Umständen schon, um eine Spur zu legen. Weil die DNS-Abfrage, die macht ihr dann, wo ihr hinwollt. Nur die Abfrage selbst vom Server, die ist dann verschlüsselt. Das heißt also, schlussendlich sind Recherchen oder Abfragen, die wirklich heikel sind, nicht von zu Hause aus zu machen, auch wenn man verschlüsselt fahren kann. Das ist eigentlich sowieso ein Grundsatz, trotzdem ist es natürlich sehr verlockend. Ich habe ja so und so viele Programme, die verschlüsseln mir alles, da sieht niemand mehr irgendwas. Ich blicke selber eh schon lange nicht mehr durch, wie sonst andere. Also mache ich das mal. Und das wird schnell zum Problem. Also Tor ist sicher eine gute Wahl, wenn ihr bestimmte Dinge sucht. Es ist aber kein Allerheilsmittel, um eure Anonymität im Internet, also im Web, zu wahren. Das bestimmt nicht. Auch dort ist es natürlich so, gibt es die ganze Diskussion um Vorratsdatenspeicherung. Ist auch in Deutschland noch nicht durch, wie das genau gemacht werden soll. Selbstverständlich nicht, weil sich alle um den Datenschutz Sorgen machen, sondern weil die Kosten zu hoch sind. Aber das Problem ist, diese DNS-Abfragen sind zu sehen. Nur, von diesen DNS-Abfragen gibt es pro Tag Millionen, wenn nicht Milliarden. Jedes Mail, das ihr verschickt, macht mindestens eine. Mindestens. Jede Webseite, die ihr aufruft, macht mindestens eine. Und das bei allen, die irgendwo irgendwas im Internet zu tun haben. Also auch dort ist es nicht einfach so, dass jetzt immer völlig klar ist, doch, diese Person war heute da und da. Virtuell. Da fallen Daten an, die muss zuerst mal jemand auswerten, was nicht ganz einfach ist. Also es ist nicht zu unterschätzen. Terabyte von Daten, die pro Tag anfallen, die wertet kein Roboter, kein Computerprogramm aus. Da müssen Personen dahinter sitzen schlussendlich und die Daten sichten, um zu sagen, doch, das ist was wert. Und das ist nicht etwas, das schnell gemacht werden kann. Auch von Ihnen nicht. Diese Kräfte haben auch selbst Sie nicht. Als Letzte, was ich sagen will, ich soll nicht mehr browsen, um Recherchen zu machen. Das dürfte wirklich nicht das Problem sein. Wenn Sie so etwas einsetzen, dann sehr, sehr gezielt. Sonst ist der Aufwand viel zu groß. Das liegt gar nicht drin. Die können nicht, was weiß ich, 5000 Personen in Berlin ständig so voll überwachen. Das liegt nicht drin. Das geht nicht. Also da ist sicher falsch, Panik zu kriegen und damit nicht mehr zu arbeiten. Genauso falsch wie zu finden, mir passiert das schon nicht. Ist beides zu extrem. Gut, auch dazu möchte ich jetzt erstmal nicht mehr sagen. Man kann nachher diskutieren, Fragen stellen oder am Schluss noch ein Bier trinken und Fragen stellen. Vielleicht noch, wenn wir schon dabei sind, was für Möglichkeiten haben wir außerdem noch, unsere Daten auf dem PC zu schützen. Ist klar, wir müssen sie verschlüsseln. Die Mails haben wir verschlüsselt. Das ist schon mal gut. Und jetzt gilt es noch, all die Daten, die wir irgendwo auf dem PC haben, zu verschlüsseln. Das machen wir selbstverständlich nicht mit unserem Mail-Verschlüsselungsprogramm. Dazu gibt es sehr gute, in der Zwischenzeit sogar sehr einfache Programme, die den Harddisk, und zwar den gesamten Harddisk, verschlüsseln. Also das ist sehr wohl handelbar, und zwar für alle. Und von daher sicher zu sagen, dass wir das auch einsetzen sollen. Es hat auf dem Tisch eine Anleitung zu TrueCrypt. TrueCrypt. Ich möchte auch dazu vielleicht kurz sagen, wir wissen aus Italien, dass Teil hält. Das haben sie nämlich auch nicht aufgekriegt. Der Vorteil von TrueCrypt gegenüber allen anderen Verschlüsselungsprogrammen ist, es ist plattformübergreifend, das heißt, es ist unter Linux, Unix, unter Windows und unter Mac einsetzbar, ist für alle etwas dabei und ihr könnt die Daten austauschen, darum geht es vor allem. Und es ist in der neuesten Version 5 ziemlich einfach bedienbar. Wenn ich sage ziemlich einfach, geht nicht nach Hause und macht es mal. Wartet, bis ihr einen PC habt, den ihr auch schrotten könnt, dann könnt ihr es mal versuchen. Und dann das Windows neu aufsetzen und dann nochmal versuchen. Macht auch Spaß. Die Fehlermeldungen sind manchmal ganz glatt. Also das kann auch sehr lustig sein, aber normalerweise funktioniert das einfach.
Eine große Technikfrage. Programme wie Steganus, sind die äquivalent einsetzbar? Also zur Verschlüsselung von Daten?
Steganos? Nein, zur Verschlüsselung von Daten eigentlich nicht, grundsätzlich nicht. Und zwar, weil wir einzelne Daten verschlüsseln. Mit TrueCrypt machen wir Container. Ja, ist richtig, aber wir machen Container, der vom Bootsektor her geht. Was uns einen riesigen Vorteil bietet. Also eigentlich ist das ganze Betriebssystem ist verschlüsselt. Betriebssystem bis Daten. Und in diesem verschlüsselten Bereich können wir nochmals einen Container machen, der dann wirklich unsere wichtigen Daten enthält. Dann auch dort ist die Frage, was brauchen wir? Weil wenn ihr 10-mal ein Passwort eingeben müsst, damit ihr eine Datei ablegen könnt, dann macht ihr es nicht mehr. Bringt nichts. Dann druckt ihr sie aus und legt sie nebenan. Bringt auch nichts. Also dort auch die Verhältnismäßigkeit wahren. Wenn ihr das einmal pro Jahr machen müsst, dann macht ihr es auch. Dann spielt es keine Rolle. Gut, TrueCrypt. Wie eben ganz kurz ausgeführt, ist hier wird noch die Version 4 beschrieben. Jetzt gibt es Version 5, sie macht das eigentlich alles, was jetzt in 4, was man noch manuell machen musste, wird das meiste in der Version 5 schon einfach mal mitgeliefert. Das ist eine Voraussetzung, es wird mitgeliefert, fertig. Ist also sehr viel einfacher geworden. Das lohnt sich wirklich, das einzusetzen. Und es ist, wenn man sich's anschaut, ist es auch sehr intuitiv von der Bedienung her. Also das ist nicht so hochkomplex, dass es niemand bedienen kann. Was sicher ist, wenn ihr jemanden habt, der jetzt euch das Teil installiert, das professionell macht, ist das sicher besser, als wenn ihr es einfach mal selbst ausprobieren müsst. Ich habe jetzt schon extrem viel gesprochen und möchte eigentlich noch viel mehr sagen, werde ein paar Dinge auslassen, werde dann nachher noch sicher auch noch auf die ganze Telefonie eingehen, möchte den Teil jetzt mal abschließen, außer es gibt jetzt noch etwas dazu ganz konkret. Auch schön, sehr gut. Dann möchte ich mal übergehen. Wir können später dann immer noch mal zurückkommen auf die ganzen Computergeschichten. Möchte ich weitergehen zur Telefonie. Ich denke, was alle wissen, ist, ein Handy ist abhörbar. Was auch alle wissen, ein Heimtelefon ist abhörbar. Wird auch immer wieder gemacht. Kennt man zu Genüge, die ganzen Geschichten. Dazu muss man, denke ich, nicht mehr viel sagen. Wenn ihr allerdings noch so ein Modem zu Hause habt, manche gehen noch ins Internet, es hat früher so Modems gegeben, das ist schon lange, lange her. Die haben so gequietscht und gepiept, wenn ihr sie eingeschaltet habt, bevor ihr ins Internet konntet. Das war ganz lustig anzuhören. Auch ziemlich ätzend manchmal. Die Dinger, damit sie quietschen und piepsen konnten, hatten einen Lautsprecher drin. Es gab in Deutschland einen Versuch, da haben sie bei einer grünen Politikerin von außen her den Lautsprecher umgepolt zu einem Mikrofon. Und das hat sogar funktioniert. Ich glaube, die es gemacht haben, haben nicht wirklich dran geglaubt. Es hat aber funktioniert. Ist sicher kein Standard, muss man wirklich sagen. Aber zeigt ein bisschen, mit ein bisschen Fantasie kann man vieles machen. Also wenn ihr Sitzung macht zu Hause, Stecker raus. Genauso wie fürs Telefon. Ist einfach mal ein Grundsatz. Lautsprecher, die am Telefonnetz hängen, sind nicht vertrauenswürdig. Ganz grundsätzlich nicht. Gut, vielleicht noch ein paar Worte zu den Abhöranlagen. Und zwar egal, ob jetzt Handy oder Festnetz, spielt eigentlich in diesem Zusammenhang gar nicht die große Rolle. Eine lange Diskussion gab es eigentlich immer wieder darüber, zu was ist ein Computer im Hintergrund in der Lage, wenn ein Telefon oder ein Handy abgehört wird, aufgenommene Stimme, die schon durch einen Lautsprecher geht, was kann der Computer dort wirklich erledigen? Oder muss da wirklich jemand vom Staatsschutz oder was weiß ich was sich hinsetzen und das alles abhören? Weil das wäre ja ganz lustig. Dann würden wir viele Telefongespräche führen, sinnlos. Ist natürlich nicht so. Heutzutage mit sehr schnellen Rechnern gibt es die Möglichkeit, Gespräche online auszuwerten. Das heißt, wird ein Gespräch geführt, kann man auf verschiedene Stichworte warten und dann wird das Aufgenommene, wenn das Stichwort gefallen ist, wird das Aufgenommene behalten oder sonst wird es gelöscht. Hat sich nicht unbedingt bewährt, weil die wenigsten sprechen am Telefon wirklich darüber, was sie meinen, wenn sie so ein Telefonat führen. Was sich allerdings sehr wohl bewährt hat, wenigstens in der Schweiz, ist, dass sie sagen, Verbindungsaufbauten. Das heißt, wenn ich von Person A nach Person B einen Verbindungsaufbau habe, interessiert mich das nicht. Jedoch von A nach C sehr wohl. Beides funktioniert, aber man darf nicht unterschätzen, was auch das natürlich bedeutet an Daten. Wir wissen aus Akteneinsichten von 1992, glaube ich, das ist schon lange, lange her. Wissen wir, und damals haben sie noch, das gab es noch keine Handy und nichts, da haben sie Telefongespräche abgehört und waren 4 Jahre danach nicht fertig mit dem Abtippen von Protokollen. Also die arme Sau, die das machen musste, das war ein Scheißjob. Also das sind haufenweise Daten, die da anfallen, auch bei so einer Aktion. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Trotzdem müssen wir uns bewusst sein, dass sie es natürlich können. Und das ist auch der Punkt, wenn sie es können, müssen wir damit rechnen, sie machen es. und sie schauen sich's auch an. Wir können nicht darauf vertrauen, dass wir machen heute eine Auktion, sprechen darüber, weil sie brauchen 5 Jahre, um abzutippen und dann ist es verjährt. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ganz sicher in diesem Moment wahrscheinlich nicht. Also von daher, wenn sie die Möglichkeit gibt, müssen wir damit rechnen, sie machen es auch. Ist natürlich, am Telefon haben wir ein anderes Problem, wir können nämlich nicht verschlüsseln, wir könnten, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, darf man wahrscheinlich auch nicht, in der Schweiz darf man es zumindest nicht, Telefongespräche dürfen nicht verschlüsselt werden, sonst hast du die Telekom sehr schnell im Haus. Vielleicht ganz kurz auch noch eine andere Geschichte, nämlich das Telefon kurz schalten, sodass ein Raum abhört. Also, dass man eigentlich von der Zentrale aus ein Telefon ebenfalls wieder umpolen kann, dass es eingeschaltet ist, dass es das Mikrofon eigentlich einschaltet und den Raum abhört. Aus Akten weiß man, dass das gemacht wurde. Wie das genau geht, hat man leider nie, oder wir haben das nie jetzt wirklich herausgefunden, aber es muss möglich sein. Das heißt, auch dort Stecker raus. Ist schlussendlich ein relativ einfaches Prinzip. Wenn ihr was macht, das nicht gehört werden soll, Stecker raus. Ja. Bei Handys ist das eine ganz andere Geschichte. Handys haben einen Akku, den könnt ihr rausnehmen. Dann ist das Teil abgeschaltet. Die SIM-Karte könnt ihr drin lassen. Sehe ich immer wieder, dass Leute die SIM-Karte rausnehmen, das ist nicht notwendig. Die könnt ihr drin lassen. Den einzigen Effekt, den ihr erzielt, ist, dass ihr die SIM-Karte verliert. Die ist so scheiß klein, die geht sicher irgendwo verloren. Also das bringt gar nichts und sie schadet euch auch nicht. Wenn wir ein Handy ausschalten und den Akku rausnehmen, stellen wir immer wieder fest, 5 Stunden später stimmt die Zeit noch. Macht uns manchmal Sorgen, muss es nicht unbedingt, aber nur nicht unbedingt. In den meisten Fällen ist es so, dass das ist ein Kondensator drin, der einfach einen gewissen Kreis von Elektronik speist, damit die Zeit zum Beispiel erhalten bleibt. Das reicht bei weitem nicht, um zu senden. Das reicht wirklich nicht. Also da wird keine halbe Sekunde gesendet mit dieser Leistung. Jetzt aber ist inzwischen, glaube ich, seit 3 Jahren angekündigt, und ich glaube, es ist noch nicht hier, sind Handys angekündigt, die einen Stützakku haben, den ihr nicht mehr rausnehmen könnt. Für Notfalltelefone. Wenn der Akku unten ist und ihr seht einen Unfall, könnt ihr trotzdem noch telefonieren. So wird das angegeben, dafür ist es gemacht. Warum auch immer. Das ist natürlich ein Problem. He? Also erkundigt euch, ob das in eurem Handy ist. Ihr könnt den nicht rausnehmen, ihr müsst das Handy aufbrechen und das Ding rauslöten. Ist ein bisschen heikel bei der Elektronik da drin. Kann sein, dass euch das Handy nie mehr schadet, weil es wird nie mehr funktionieren. Ziel auch erreicht, aber nicht so, wie wir es wollten. Also der Stützakku, der ist sicher ein Problem. Wenn ihr Handy kauft, erkundigt euch danach. Ist nur für, also ich glaube, war angegeben für 20 Minuten, reicht er allerhöchstens. Aber 20 Minuten sind viel. Vor allem das Telefonieren ist ja eines, aber Signale senden, wo du bist, ist was ganz anderes. Komme ich aber gleich noch drauf.
Bringt das Ding was ohne eine SIM-Karte drin?
Ja. Leider. Gut, so viel zu den Batterien in Handys. Also grundsätzlich raus damit.
Wenn du diese Karte draußen hast, dann ist doch gar nicht mehr das Ding identifizierbar, oder was?
Doch, das Handy selbst. Wie?
Nochmal die Frage wiederholen.
wollte wissen, wenn die SIM-Karte draußen ist, ist das Handy nicht mehr identifizierbar. Es ist so, ein Handy hat schlussendlich, es sind mehr, aber mindestens 3 Nummern, die uns interessieren. Ihr habt die Telefonnummer, die ist auf der SIM-Karte. Ihr habt eine Seriennummer, die ist auch auf der SIM-Karte. Und ihr habt eine Seriennummer, die ist vom Handy. Das ist eine E-Mail-Nummer, die ist vom Handy selbst, von der Hardware. Und die wird jetzt bei jedem Telefongespräch wird die mitgeschickt zum Provider. Und wurde die einmal mit der Telefonnummer zusammen mitgeschickt, ist natürlich dein Handy identifizierbar. Sofort. Weil diese Nummer ist bekannt. Und damit kann es zugeordnet werden. Also ein Handy hat verschiedenste Nummern, die verschiedentlich irgendwo in der Welt rumgesendet werden. Und ist auch ohne, dass die SIM-Karte drin ist, ist das identifizierbar. Ist übrigens diese Nummer, die die Provider brauchen, wenn ein Handy geklaut wird und die SIM-Karte ausgetauscht, könnten sie rein theoretisch über diese Nummer das Handy sperren. Wird teilweise in der Schweiz auch gemacht.
Also, ich kann nur sagen, in Südafrika ist es so, dass da extrem viel an Überfällen auch wegen Handys passiert. Da gibt es einfach einen Software-Hack, dann kann man es rückgängig machen. Das heißt, diese Vorsichtsmaßnahme des Sperrens ist eigentlich schon wieder obsolet, wenn das tatsächlich öfters passiert.
Ja, selbstverständlich. Das Problem ist natürlich, wir haben nicht jedes Mal ein Notebook für einen Software-Hack dabei, wenn wir den Akku rausnehmen müssen. Das ist ein bisschen das Ding. Das können wir gar nicht. In den Situationen, in denen wir es wirklich brauchen, können wir das mit Sicherheit nicht. Also so schnell können wir nicht reagieren, wenn wir es dann müssen. Von daher, Akku raus, kein Stützakku drin, fertig. Was sicher auch ist, auch ebenfalls keine gute Idee, wissen wir aus Italien auch, in diesem Verfahren, nicht unbedingt alle mit dem eingeschalteten Handy zum Sitzungsort laufen und dort ausschalten. Könnte auffallen. Das, vor allem, wenn dann die Leute eh alle unter Beobachtung stehen, sind das wirklich Scheißfehler. Okay. Ich werde noch ein paar ganz erschreckende Sachen sagen zum Handy. Ich möchte aber vorher vielleicht wirklich auch hier noch betonen, auch das, all diese schönen bis beschissenen Dinge, die mit Handys anstellbar sind, das braucht alles Ressourcen. Vieles können die Bullen selber nicht, das müssen Provider übernehmen. Und das bedeutet natürlich auch immer sehr viel Arbeit, sehr viel Daten und nicht zu unterschätzen Kosten. Also das ist nicht einfach etwas, das schnell einer im Büro entscheidet, ich mache das jetzt. Sondern das braucht dann wirklich, das braucht einen riesigen Ablauf, bis solche Dinge dann auch funktionieren. Also das ist nicht zu unterschätzen. Auch hier gilt, es werden wahrscheinlich nicht 5000 Personen in Berlin alleine täglich überwacht über das Handy, wo sie sich gerade aufhalten. Sicher nicht live. Ist nicht machbar. Eine Aufzeichnung ist was ganz anderes. Deshalb, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, Handy gerade zu Hause lassen, eingeschaltet, kann auch nicht schaden. Außerdem ist es auch ganz angenehm, nicht immer erreichbar zu sein. Vielleicht noch ganz, ich möchte das auf eine relativ einfache Ebene runterbrechen. Und zwar die Handyortung. Ich weiß nicht, wer das von euch schon gesehen hat. Es gab eine Zeit lang, soviel ich weiß, auch in Deutschland, aber sicher in der Schweiz, ein Dienst von den Providern, da wurde angeboten, such deine Freunde oder deine Familie über das Handy. Wir geben dir den Standort an. Gut, hat man gemacht. Dann hat der Freund oder die Familie halt, wie auch immer, ein SMS bekommen, musste da sein Einverständnis geben. Und ich habe dann den Standort auf den Computer zurückbekommen. Das war erschreckend, wie genau das der Standort war. Das war wirklich auf ein paar Meter. Das war nicht schlecht. Sie haben es dann abgeschaltet wegen Datenschutzproblemen. Weil die meisten Leute haben so ein scheiß SMS bekommen, zurückgeschickt. Die haben gar nicht geschnallt, was da eigentlich drinsteht. Und schlussendlich haben sie es dann wieder vom Netz genommen. Das Problem ist, wir haben verschiedene Antennen, wir nennen das jetzt einfach Antennen, auf einer Wegstrecke, wo sich unser Handy, wenn wir uns auf diesem Weg bewegen, immer wieder anmeldet. Wir gehen aus dem Bereich einer Antenne raus und melden uns in der nächsten an. Und genau dort liegt das Problem, dieses Anmelden. Das kann beim Provider gespeichert werden. Wo meldet ihr euch jetzt an? Das heißt natürlich auch, wenn ihr eine lange Straße, und da habt ihr in Berlin genug davon, irgendwo eine lange Straße runterfährt oder runtergeht, dann ist das nachher eigentlich theoretisch nachvollziehbar. An welchen Zellen seid ihr vorbeigekommen? Nicht so eine Sache schlussendlich. Noch ein bisschen weiter geht dann die nächste Technik. Wenn ihr irgendwo steht und ihr habt an einer Zelle seid ihr angemeldet, ist es so, dass die Zellen, die Antennen rund um euch rum, alle anderen, wo ihr nicht angemeldet seid, ebenfalls Daten von euch empfangen, in unterschiedlicher Stärke. Das ist genormt, diese Stärke. Das heißt, je nach Stärke, die eine Antenne empfängt, lässt sich auch in etwa, das stimmt natürlich nur in etwa, es steht noch ein bisschen Beton im Weg, noch ein bisschen Glas, vielleicht ein Auto, aber in etwa lässt sich berechnen, wie weit ist dieses Handy entfernt durch diese Datenmenge, die verloren geht, diese Leistungsmenge, die verloren geht. Und wenn wir das von 3 Punkten ausmachen können, haben wir schlussendlich einen Schnittpunkt. Nicht auf den Meter genau. Kann sein, in einem sehr ländlichen Gebiet, wo die Antennen neu beieinander stehen, wäre das wahrscheinlich möglich. Aber schlussendlich im Stadtgebiet ist das nicht so, nicht auf einen Meter, aber auf ein paar Meter und das reicht. Selbstverständlich die Höhe, die lässt sich nicht auslesen. Das geht nicht. Aber so ist es eigentlich möglich, relativ genau einen Standort eines Handys zu bestimmen. Noch nicht der Person dazu.
Wir müssen noch einen Rad gehen.
Und von wie willst du das machen?
Ja, weil du, wenn du zum Beispiel auf der Ebene bist, hast du vielleicht einen schlechteren Rad, ist ein bisschen höher, hast du einen besseren.
Ja, aber dann könntest du auch näher an der Antenne sein. Lässt sich dann nicht mehr sagen. Von daher, das sind Variationen, die Höhe eigentlich nicht zulassen, sondern nur, wie nah bist du an der Antenne.
Ist bei ausgeschaltetem Handy immer mit Akku Drinnenortung möglich?
Ja. Gut, bei ausgeschaltetem Handy hat es alles schon gegeben. Handys sind ähnlich wie Computer. Wenn wir den Akku drin haben, die meisten Typen, das bezieht sich nicht auf alle, aber die meisten Typen sind nie ganz ausgeschaltet. Das ist wie beim Computer, da sehen wir auch noch irgendwelche Lichter blinken, frohes Farbenspiel, ist beim Handy sehr ähnlich. Ganz ausgeschaltet ist das nie. Und es gibt Möglichkeiten, dass der Provider einzelne Datenpakete an ein Handy schicken kann, der auf dem Handy einen Befehl auslöst. Das heißt, halt auch das Handy einschaltet oder das Mikrofon einschaltet oder was dann auch immer. Das ist eine Möglichkeit. Selbstverständlich auch da, das müssen dann wirklich Spezialistinnen und Spezialisten sein, die eine solche Aktion durchführen. Das kann nicht irgendjemand. Unter Umständen muss man sogar den Typ des Handys zuerst bestimmen. Also auch das ist nicht sehr einfach. Von daher ist es sicher besser, den Akku schlussendlich einfach rauszunehmen. Ist er auf der sicheren Seite.
Was hältst du von so Aktionen, dass Leute Handys tauschen, über irgendeine zentrale Tauschbörse, um sozusagen das Handy als solches mit Karte natürlich, also Prepaid, zu anonymisieren?
Ja, ist natürlich eine Möglichkeit, ist für dich ist nicht auf dich angemeldet. Ich würde, also, ich weiß nicht, ob ich jetzt das wollte, weil alle, die sowas machen, weiß ich nicht, ob ich wirklich will, dass die mit meinem Namen auf dem Handy rumlaufen. Also ist mir dann auch nicht ganz wohl. Wenn ich dann eines Tages abgeholt werde wegen etwas, das ich dann wirklich mal nicht war. Das ist dann unangenehm.
Aber ich meine, theoretisch kann man ja auch einen Prepaid-Handy mit Vertrag weiterverkaufen. Es ist ja nicht so, dass man so eine Art von Garantenstellung hat für diejenigen, die das Handy hat.
Auf jeden Fall.
Es gibt sogar einen Tauschring für SIM-Karten. Da kann man seine SIM-Karte mit 15 Euro einsenden und bekommt eine unter anderem Namen mit 15 Euro zurück. Genau dieses Prinzip wird da verfolgt. Ich glaube, das ist auch in Kooperation mit der AK Vorratsdatenspeicherung.
Aber das ist schon eingestellt, der Dienst. Aus dem Grund, ja.
Ach so.
Das wurde jetzt vor einigen Wochen das gemacht, aber die haben das jetzt wieder erstmal auf Eis gelegt. Das ist eine bessere Methode, ist, weil eben diese.
Schade, weil das schon ganz cool.
Weil man es eben wieder zurückverfolgen kann auf die andere Person. Ne?
Das ist doch jedes Mal eine neue Handynummer dann.
Ja.
Ja, so.
Ja, ja, du hast jedes Mal eine neue Handynummer.
Ja, also.
Wirst sicher nie erreicht.
Ja,
dich belästigt niemand.
Dann kannst du gleich zu Hause liegen lassen.
Ja. Eben, Problem gelöst. Gut.
Das Argument für die SIM-Karte rausnehmen ist ja, dass die Bullen stille SMS verschicken, zum Beispiel.
Ja.
Und die Frage war halt, ob diese kleine Restenergie, die noch im Handy ist, wenn der Akku raus ist bei bestimmten Typen, ob die nicht ausreicht, um Daten zu senden, aber zu empfangen, sodass man quasi dass man geortet werden kann. Das war einfach das Argument bei den SIM-Karten.
Das Problem ist, dein Handy muss, damit du geortet werden kannst, auch bei sogenannten stillen SMS, sicher einen kurzen Connect aufnehmen, das heißt Daten senden. Und dazu hat es niemals genügend Leistung. Weil die Leistung in so einem Kondensator, das ist nichts. Das reicht niemals. Vielleicht noch, wenn wir schon stille SMS, was damit gemeint ist, wenn es jetzt schon zur Sprache kommt. Es gibt sogenannte stille SMS. Sind SMS, die Bullen oder der Provider in den meisten Fällen schickt, die aber bei euch nie ankommen. Das heißt, es wird von der Zelle, an der ihr angemeldet seid, wird ein erster Kontakt aufgenommen und sobald euer Handy und dieser erste Kontakt ist einfach ganz grundsätzlich mal, wo bist du? Und sobald euer Handy sich zurückmeldet und sagt, hier bin ich, wird der Kontakt vom Provider her abgebrochen, also kriegt ihr auch nie ein SMS. Aber euer Handy hat sich gemeldet. Das geht so unter stille SMS. Es ist eigentlich nur eine Methode, euer Handy im Moment zu orten, aufzuspüren. Also nur, reicht manchmal schon. Jetzt, für alle, die das Gefühl haben, mit meinem Handy stimmt was nicht, mich orten sie garantiert ständig, lässt sich überprüfen. Nicht, dass ihr ein SMS bekommt oder so, aber legt mal ein Handy auf eine Box. Das hört sich ähnlich an wie die alten Modems, auch sehr angenehm, vor allem wenn ihr es auf den Radiowecker legt, möchtet einschlafen und da kommt ein Telefon rein, seid ihr mit Sicherheit wach. Diese Kontaktaufnahme könnt ihr hören, weil die Sendeleistung ist sehr, sehr stark. Nehmt nicht Boxen, die mit Alu ausgekleidet sind, sondern wirklich so 0815 Billigboxen. Da hört ihr so eine Kontaktaufnahme. Wenn es alle Stunde oder alle anderthalb Stunden ist, ist das absolut normal. Weil der Provider will ab und zu wissen, hey, bist du überhaupt noch hier? Um dich aus der Datenbank zu nehmen, zum Beispiel um schneller umzuschalten auf die Combox. Das braucht natürlich immer Leistung nachzufragen. Gibt sich überhaupt noch im Netz? Und von daher fragen sie alle Stunde, alle 60, 90 Minuten, je nach Provider auch. Also das ist, wenn das alle Stunde ist, dann ist das nicht so, dass ihr verfolgt werdet von irgendeinem mysteriösen Dienst. Das ist völlig normal.
Kleine Mode-Accessoires, die man
an den
dran
schieben
kann und die auch
blinken,
wenn das Handy
tut. Sind nicht schlecht. Das Problem ist, es sind Mode-Accessoires. Die schaust du nicht ständig an. Das ist. Aber grundsätzlich funktioniert das ähnlich wie eine Box. Es nimmt das Signal auf und setzt es als Licht um. Funktioniert wirklich sehr ähnlich. Das sind so kleine, da gibt es alles Figürchen, einfach ein Lämpchen, irgendwas. Ist ein Spielzeug eigentlich, das hängst du in die Nähe des Handys und sobald das Handy sendet, blinkt das auf. Die Restenergie eigentlich der Sendeleistung wird umgesetzt in elektrische Energie und dann wird eine LED, also eine Leuchtdiode betrieben. Dann siehst du, wann dein Handy leuchtet. Das Handy leuchtet nicht. Wann dein Handy sendet, die Diode leuchtet dann. Das sind eben so Mode-Accessoires. Ich denke, ist schlussendlich eine gute Sache. Einfach ist ein bisschen mühsam, das immer anzustarren. Das ist.
Gibt es noch irgendwelche Erfahrungen für ähnliche Methoden, möglicherweise festzustellen, dass Festnetztelefone überwacht werden?
Festnetz? Also bei einem Festnetztelefon ist das sehr, sehr viel schwieriger. Wir können leider keine Rückkopplung oder so messen. Das Einzige ist eigentlich, wenn du es abnimmst und auf der anderen Seite ist schon jemand, ist es ein bisschen seltsam. Aber ganz grundsätzlich ist es sehr schwierig, dort zu messen, ob jemand... Man müsste, das haben wir uns schon überlegt, das zu versuchen, sind aber bis jetzt nicht dazugekommen, ob wir bei einem Analog- oder ISDN-Modem ein Messgerät einbauen können ins Kabel, der wirklich die Leistung misst bei einem Anruf und ohne Anruf und dann überprüft, wann kommt ein Signal rein. Sind wir leider noch nicht dazugekommen.
Es geht jetzt um über das Telefon und Wohnung
abzuhören,
nicht das Gespräch mitzuschneiden, sondern einfach nur
abzuhören. Das Gespräch mitschneiden, das bekommst du eh nicht mit. Das passiert beim Provider, dort wird ein Knopf gedrückt, wenn es ganz altmodisch läuft und sonst vollautomatisch. Ja, das kriegst du nicht mit.
Bei schnurlosen Festnetztelefonen ist der Effekt wahrscheinlich nicht ähnlich stark wie beim Handy, oder?
Nein. Also, die schnurlosen Telefone haben meistens sehr wenig Leistung. Das kriegst du leider nicht hin so. Das stellst du nicht fest. Ist aber auch nicht ganz ohne. Also, wenn ihr einen Funkscanner zu Hause habt, ich weiß nicht, ob die hier auch verboten sind, dann können... Ah, verboten sind sie nicht, aber nicht benutzen, okay. Gesetzgebung hier ist nicht viel schlauer als bei uns, stelle ich fest. Dann könnt ihr, wenn jemand mit so einem Teil telefoniert in eurer Nähe, könnt ihr das einfach mithören. Es gibt dann die Verschlüsselten, zahlt ihr einfach entsprechend. Aber meistens ist das wirklich relativ simpel, um mitzuhören.
Gut. Ich habe mal eine Frage. Also bei meinem Telefon, der Hörer liegt auf und ich höre ein Gespräch. Wenn ich den Hörer abnehme, ist das normale Freizeichen.
Also was, du hörst ein Gespräch?
Ja.
Aus der Ohrmuschel?
Da. Nein. Wo? Also das Telefon hat ja so einen Lautsprecher, den wir dann auch an, und damit also zwei hören können, also im Raum manchmal. Und der Hörer liegt auf, also ich habe nichts gemacht. Und ich höre die Leute miteinander reden.
Ja, okay. Da, also... Warum auch immer. Warum auch immer jetzt das gerade bei dir so ist. Aber das kann, ich weiß nicht, wem das schon aufgefallen ist mit dem Handy. Habt ihr im Hintergrund zum Teil ein zweites Gespräch? Das hört man manchmal wirklich ganz im Hintergrund. Das sind Rückkopplungen eigentlich im Netz. Das muss noch nichts bedeuten. Wirklich nichts.
Das ist ganz leid. Die reden auch kokolos, also irgendwas, was eigentlich...
Ja, das sind die Rückkopplungen im Netz, da muss noch niemand etwas manipuliert haben.
Das kenne ich auch. Ich habe es zweimal gehabt bei mir zu Hause, wenn ich telefonieren wollte und die Leitung aufgemacht habe, hatte ich zwei Leute drin, die sich unterhalten haben. Also das war ein Gespräch zwischen zwei sich kennende Personen, wo irgendwas gesagt ist. Habe ich aufgelegt, abgenommen nochmal und war weg.
Und wenn man sich selbst immer doppelt hört, aber nur bei bestimmten Personen, die man anruft?
Ein Echo.
Hat das irgendwas zu bedeuten?
sind schwierige Fragen. Angenehm ist sicher nicht. Also das würde ich auch hinterfragen. Das würde ich jetzt eher auch hinterfragen. Ist natürlich schwierig zu sagen. Das kann am Handytyp liegen. Gibt's irgendwelche Handytypen, die wirklich nicht gut sind? Kann aber auch an einer Abhöraktion liegen, selbstverständlich. Eine schlechte Verbindung, schlecht gemacht mit Rückkopplung, kann sein. Also ist beides nicht auszuschließen. Aber lässt sich nicht jetzt ganz klar beantworten, was denn das wirklich liegt. Da müssten wir beim Provider vorbeigehen und das liegt nicht in unseren Möglichkeiten.
Beim Thema schnurloses Telefon ist mir noch eingefallen vom Computer. Es gibt ja schnurlose Tastaturen und Mäuse. Und was ist eigentlich der Unterschied zum Keylogger eigentlich und so einem schnurlosen Tastatur, wo man einfach in physischer Nähe, was weiß ich, 50 Meter oder so, die Frequenz anzapft? Ist das überhaupt irgendwie verschlüsselt zwischen Tastatur und Empfänger? Oder kann da im Prinzip jeder, der sich der wirklich in der Nähe ist und was will, einen Keylogger praktisch?
Also wenn du dir eine schnurlose Tastatur kaufst, kaufst du dir den Keylogger wirklich gleich mit. Die Übertragung ist nicht verschlüsselt. Ich hatte mal ein Anwaltsbüro und die haben drei solche Tastaturen gekauft, haben sie installiert und wenn eine Person geschrieben hat, dann hat es bei dreien auf dem Computer geschrieben. Ihre Tastatur hat gar nicht funktioniert, aber seltsam. Irgendwas hat immer getan. Auch die Maus, die hat dann nur bei jemand anderem funktioniert. Also das ist wirklich nicht zu empfehlen. Die Übertragung ist nicht verschlüsselt, wäre nicht mehr zahlbar wahrscheinlich, wäre viel zu teuer, das würde niemand mehr kaufen, weil alle finden, sowas brauche ich nicht. Und geht sehr weit. Also ich habe gestaunt, wie weit dieses Signal wirklich gesendet, gestreut wird. Also da kannst du im Stockwerk, zwei Stockwerke oben dran, einen Empfänger hinstellen und mitlesen. Das war noch erschreckend. Also drahtlose Tastaturen ist nicht zu empfehlen, auf keinen Fall. Bei einer Maus spielt es weniger eine Rolle, außer dass du vielleicht jemanden störst oder jemand anders dich stört, aber da gibt es nicht viel mitzulesen, außer den Mauszeiger zu verfolgen. und es gibt Spannenderes. Aber die Tastatur ist sicher schlecht. Das ist auf keinen Fall.
Und was ist mit Lautsprecher?
Kannst du die Fragen laut stellen da vorne, dass wir es öffnen?
Ja, was ist mit Lautsprechern, die halt über ein Funksignal funktionieren? Oder
lauter mal leiser.
Kopfhörer. Lautsprecher und Kopfhörer über Funksignale, das ist eigentlich im Normalfall vom Computer her, der ja den Sender hat, er sendet, ist das wirklich nur ein Sender. Völlig egal. Außer, jemand installiert ein Programm bei dir und dann, das müsste man von Fall zu Fall anschauen natürlich, der auch anderes da raussenden kann. Ist aber überhaupt nicht gesagt, dass das funktioniert. Ist mir jetzt so in den Sinn gekommen, das würde ich jetzt mal versuchen. Aber ob denn das wirklich tut, das ist fraglich, weil das geht über die Soundkarte, also da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Wirklich nicht. Also Lautsprecher, das ist kein Problem. Gut, zum Schluss vielleicht noch. Ja, können wir machen. IMSI-Catcher. Ja, IMSI-Catcher. Okay. IMSI-Catcher, wenn das gewünscht wird, das denke ich, können wir so im Allgemeinen ganz oberflächlich können wir das machen. Das ist sicher für alle interessant. Wenn es dann mehr sein soll, vielleicht auch später. IMSI-Catcher sind Geräte, um einerseits Handys aufzuspüren, andererseits Gespräche mitzuhören, direkt und SMS mitzulesen. Geht nur mit einem Teil von den Geräten. Das sind Geräte, die passen, früher haben sie in den Kofferraum gepasst, heute sind sie kleiner. Der Clou an diesem Gerät ist, das Gerät hat eine Antenne und euer Handy. Also das Gerät muss in eurer Nähe sein. Euer Handy meldet sich an dieser Antenne an. Selbstverständlich hat das Gerät meistens einen Bulle und fährt euch nach und eurem Handy meldet sich dort an. Ist nicht so, dass dann ihr keinen Connect zum Provider habt, sondern der IMSI-Catcher selbst macht dann auch gleich den Connect zum Provider wie zu euch. Das brauchen sie, um verschiedene Dinge rauszufinden. Einerseits, diese Hardware-Nummer des Handys, von der wir es vorher hatten, können Sie so sehr schnell sehen. Zweitens können Sie sehr schnell ein Gespräch mithören, nämlich live. Und natürlich können Sie sehen, was für Handys, zum Beispiel von welcher Person ihr gerade das Handy rumschleppt, mit welchem Handy ihr telefoniert. Allerdings, so den letzten Stand, den ich kenne, war eines der Hauptprobleme immer, wenn ihr raustelefonieren wollt, könnt ihr das noch. Aber jemand anders hat euch nicht mehr erreicht. War sehr oft der Fall. Und von daher ist allerdings nicht so klar, ob das jetzt immer noch so ein Problem ist, weil an die Informationen kommt man nicht immer gut. Was man sicher noch dazu sagen muss, auch dazu, es ist sehr komplex, ein solches Gerät zu bedienen. Also dazu braucht es Techniker, das können nicht irgendwelche Leute machen. Also dazu braucht es Techniker, solche Geräte zu bedienen.
Nachfrage, also, kannst du das nur sagen, wie viele, also kann man damit nur ein Gespräch in ein Handy protokollieren, oder ist das möglich, dass man da mit einem bestimmten Einsatzbereich eine ganze Menge von Gesprächen und Geräten gleichzeitig erfassen kann? Mit diesem Gerät lassen sich eine ganze Menge Handys erfassen.
Ist einerseits für Sie natürlich ein Vorteil, weil Sie können eine ganze Gruppe erfassen, andererseits auch ziemlich mühsam. Denn wenn ihr auf der Straße herumlauft, ist überhaupt noch nicht klar, welches Handy, das jetzt angemeldet ist, wirklich eures ist. Weil da gibt es sehr viele, die sich dort anmelden. Also das ist noch nicht unbedingt klar, dass, welches das eures dann auch ist. Aber wie viele, dass sich dann dort anmelden können, weiß ich nicht. Aber es sind mehrere, auf jeden Fall.
Ja, das heißt, jedes Handy, das dann dort im Umkreis ist, meldet sich automatisch bei diesem Taxi-Catcher an.
Ja.
Und er hat dann auch das Phänomen, dass er vielleicht nicht erreichbar ist und so weiter. Ne?
Ja, genau.
Gibt es eine Möglichkeit, das zu überbrücken, das zu stören?
Es gibt selbstverständlich Möglichkeiten, das zu stören. Es gibt sogenannte Jammer, Handy-Jammer. Das sind Geräte, die du einschalten kannst und dann ist die Frequenz einfach tot, aber du telefonierst dann auch nicht mehr. Ansonsten, das ist keine Möglichkeit. Erstens musst du es wirklich wissen und zweitens, wenn du die Frequenz störst, also du kannst es zerstören, ist nur schließlich in einem Auto, aber stören wird schwierig, weil wenn du die Frequenz störst, störst du auch die Handys.
Deswegen die Frage nach dem Überbrücken, aber so nicht möglich.
Nicht, dass ich wüsste. Das wüsste ich jetzt also nicht. Wäre jetzt auch unlogisch. Ich weiß nicht, kann mir das gar nicht vorstellen, wie das gehen soll.
Ja, also was ich mir vorstellen könnte, aber es ist jetzt ein bisschen Sci-Fi, ist, dass man weiß, in welche Richtung sich der Catcher befindet und dann eine Abschirmung gegen, was weiß ich, Metallplatz oder sowas, damit man besser empfangen hat, wenn man so eine andere Antenne sieht.
Ja, gut. Aber das wird schwierig. Das wird schwierig.
Das Problem ist, wenn man einsetzt oder so, der lässt sich ja auch ordnen. Das heißt, irgendwann klopft das dann an die Tür und man wird gebeten, das Ding auszustellen.
Ja, gebeten ist gut. Die Rechnung kommt später. Das ist ziemlich teuer, so ein Handy-Jammer. Nein. Da hat sich jemand beklagt, er kann nicht telefonieren mit seinem Handy. Und das Signal, das stört, wurde zu dir zurückverfolgt.
Mhm. Theoretisch gibt es doch bestimmte Möglichkeiten, mal bestimmten Sendemasten einzuloggen oder aber man kann teilweise auswählen, also gerade ich kenne das mit diesen O2, diesen komischen Homezone-Geschichten, dass man nicht da an den Grenzgebieten irgendwie mit bestimmten Einstellungen und bestimmten Prioritätslisten da irgendwie auseinandersetzen kann. Man möchte lieber an seinem Homezone-Masten dran sein, auch wenn das Signal dann schwächer ist oder irgend sowas in der Richtung. Also bestimmte Möglichkeiten scheint es da schon zu geben, aber wahrscheinlich sind die auch nicht effizient einzusetzen.
Nein. Das Problem ist, dieser IMSI-Catcher übernimmt eigentlich die Identität der nächsten Antenne. Der formuliert eigentlich, ich bin im Fall der. Und von daher ist nicht sehr effizient.
Ja, das ist aber genau der Punkt, ich meine, dass ich aber die Chatte nicht auswählen kann.
Die Option.
Aber es ist Quatsch, das ist nicht praktikabel.
Nein, das würde ich, also damit würde ich nicht rechnen, auf keinen Fall. Mag mal Glück sein, dass du es triffst, aber. Gut, dann möchte ich eigentlich noch so ein bisschen zum letzten Punkt kommen. Auch sehr beliebt heute Internettelefonie. Da sicher das bekannteste Skype, gibt aber noch jede Menge andere. Internettelefonie hat natürlich einerseits einen Vorteil, ist gratis, kostet uns nichts, die Verbindung, und ist vermeintlich natürlich auch sicher. Wir haben natürlich folgende Probleme. Internettelefonie. wenn ihr zum Beispiel Skype nehmt oder MSN kann das zum Beispiel auch, haben wir das Problem, dass wir über einen zentralen Server kommunizieren. Der Server steht irgendwo und wer auf diesen Server Zugriff hat, habt ihr nicht unter Kontrolle. Das ist entweder Microsoft oder wer dann auch immer, wer dann die Server auch immer kontrolliert. Was auf diesem Server dann passiert, habt ihr schon gar nicht mehr unter Kontrolle. Von daher, sicher zu sagen, eine sichere Verbindung, eine sichere Telefonverbindung ist Skype oder MSN, wie sie denn alle heißen, sicher nicht. Auf keinen Fall. Wer meint, verschlüsselt zu kommunizieren darüber, täuscht sich. Wurden in den USA auch schon Kiddies verhaftet, weil sie über Skype kommuniziert haben und irgendwas angekündigt haben, aber glaube ich mehr zum Spaß. Und dann irgendwann die Bullen vor der Tür standen. Ist eigentlich auch klar, die stellen nicht einen Gratisdienst zur Verfügung, den niemand kontrollieren kann. Also von dem kann man ausgehen. Vor allem nicht in den USA. Etwas anderes ist es natürlich, es gibt Knupichi-Phone, ist Z-Phone, das sind für Telefonprogramme, die es erlauben, verschlüsselt zu kommunizieren. Ist eine PGP-Verschlüsselung, das heißt, ist ziemlich stark. Jetzt kann man da noch viele technische Spielereien drumherum machen, wie ein Virtual Private Network noch ziehen und da drin dann telefonieren. Ihr kriegt das sehr sicher hin. Das ist eigentlich eine ziemlich gelungene, schöne Sache. Da könnt ihr sicher telefonieren. Das Problem ist, ihr macht es von euch zu Hause aus. Dann bringt es wieder nicht sehr viel. Internettelefonie. Wenn ihr den Rechner kontrollieren könnt, auf dem ihr es ausführt und euer Gegenüber das auch kann und ihr wisst, was ihr tut, könnt ihr es sehr sicher gestalten. Das Problem ist, eben in den meisten Fällen seid ihr dann bei euch zu Hause. Und dort führen wir keine Gespräche, wahrscheinlich, die wir unbedingt verschlüsseln müssen. Das andere ist, wenn ihr den Rechner nicht kontrollieren könnt, könnt ihr keine Telefonkommunikation aufsetzen auf dem Rechner, die wirklich sicher ist. Also dort gibt es ein Missverhältnis, was wir eigentlich wo erreichen wollen. Also eine absolut sichere Internettelefonie, damit würde ich nicht rechnen. Es gibt ganz sicher Möglichkeiten, die Verbindungen so abzusichern, dass niemand von heute auf morgen etwas entschlüsselt. Und trotzdem, ihr müsst das immer noch irgendwo in Lautsprecher kommunizieren, in Mikrofon im Normalfall. Und dort liegt dann eigentlich fast die größere Gefahr. Das ist nämlich einfacher, das abzuhören. Also da sicher bitte vorsichtig, nur wenn ihr wirklich ganz genau wisst, was ihr macht. Es eben, wie gesagt, es gibt all diese technischen Möglichkeiten, gibt es das abzusichern? Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, haben wir es im einzelnen Fall wirklich? Und haben wir auch die Situation, wo wir so etwas einsetzen müssen oder und können? Oft müssen wir nämlich auch nicht. Gut, ich habe jetzt ganz bestimmt sehr, sehr viele Dinge vergessen, die ich auch noch gerne gesagt hätte. Ja, ich denke, von mir her ist es das jetzt eigentlich so mal. Wenn Fragen sind, dann ja. Wir haben schon einige Diskussionen jetzt gehabt, auch während dem. Ich hoffe nicht, dass ihr alle einfach erschlagen seid, dass ihr doch was mitnehmen könnt. Ja, das stimmt. Kannst du dann noch was dazu sagen? Ja, ist sicher richtig. Wird er noch was dazu sagen, wie wir das lesen können?
Der, was Interesse hat, der meldet sich dann halt bei mir nochmal.
Ja, gut.
Man kann auch eigentlich Live-CD und Knoppix oder Linux googeln, ja, die drei Wörter, und Download vielleicht noch dazu. Also ich habe mir da mal eine gebrannt, das war ganz einfach. Ja. Das ist vielleicht leichter, als wenn man jetzt hier auch.
Sicher einfacher, wenn man sich selber brennt. Das Problem ist, du hast auf den normalen Live-CDs viele kleine Dinge nicht, die du sehr gut brauchen kannst. Also das ganze Secure Delete zum Beispiel hast du nicht drauf. Die Möglichkeit, Memories zu überschreiben, hast du nicht. Du hast kein TrueCrypt drauf. All diese Dinge, die fehlen dir. Und wir haben eine Live-CD gemacht, wo das, also wir haben ein Ubuntu genommen, aufgeschlüsselt, unser Zeugs reingetan und wieder zugemacht und auf eine CD gebrannt. Und das läuft jetzt. Wir haben da uns das sehr einfach gemacht. Aber da sind jetzt halt all die kleinen Dinge drauf, die das Leben einfach erleichtern. Und von daher lohnt es sich dann eben schon. Weil da kannst du wirklich arbeiten damit.
Es gibt ja die Möglichkeit auch, Installations-CDs für Typus-Himmel zu erstellen selbst. Gibt es auch für Live-CDs?
Gibt es. Also, wenn du das willst, kannst du auf, zum Beispiel auf Ubuntu gehen und dort ein Mastering oder Remastering suchen, findest du sofort. Ist kein Problem. Ist nicht ganz einfach für die meisten, aber findest du.
Was ja jetzt auch wahrscheinlich neue Ruhe kommen wird, riesige Desktops rauszubringen, die sich live selbst verschlüsseln. Die Barracuda FE, glaube ich, ist eine Festplatte, die selbst einen Linux-Kernel drauf hat, der dann die Festplatte, während sie beschrieben wird, verschlüsselt bzw. entschlüsselt. Inwiefern kann man das eigentlich so, also ist das praktikabel, kann man das gut anwenden? Also ist das letzten Endes, ist da Nutzen drin oder?
Also leider konnten wir das bisher noch überhaupt nicht wirklich testen. Aber grundsätzlich, alles was einfach mal vollautomatisch geht, da bin ich sehr skeptisch. Und zwar einfach, weil wenn wir es nicht im Griff haben, dann gehe ich davon aus, es gibt es nicht. Fertig. Weil, also jetzt, was unserer Sicherheit dient. Das Problem ist nämlich, wir haben keine Ahnung, was da wirklich im Hintergrund läuft. Ob es da noch irgendwo ein Backdoor gibt oder irgendetwas. Das wissen wir einfach nicht. Und von daher, darauf zu vertrauen, würde ich sagen, wäre nicht unbedingt ideal. Und wenn es gut ist, dann hast du eine doppelte Verschlüsselung, ist auch nett. Was gibt es, sorry?
Eine Bridge, also zwischen Schnittstelle und Festplatte.
Ja.
Könntest
du theoretisch machen, du kannst es aber nicht kaufen. Das musst du dir selber zusammendeuten. Ist aber machbar. Ist einfach ein Riesenaufwand.
Und dann ist wohl noch das Problem, wenn du das alles machst, machst du dich gerade verdächtig. Ich denke nur dran, wie André einfach mal sein Handy ausschaltete und das schon ein 129a-Verfahren bzw. ein Beweis für konspiratives Treffen war.
Scheiße.
Wir waren ja schon mal bei MSN. Wie ist denn das mit Instant Messaging und Off-the-Record-Verschlüsselung? Hältst du das für sehr sicher? Kann man da safe kommunizieren?
Nein. können wir sonst auch nachher noch genauer. Ich denke, dort hat es auch mit den Protokollen zu tun. Das halte ich für nicht sehr gut.
Mit
einem Microsoft-System sicher zu. Das fragst du jetzt genau den richtigen. Ich bin absoluter Linux-Unix-Freak. Nein, ich denke, es gibt bei allen Betriebssystemen, und das muss man wirklich sagen, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Unter Unix fällt es mir, oder Linux fällt es mir, einfacher, das System zu kontrollieren. Das Problem ist, wenn ich jemanden Linux hinstelle mit einer Konsole, da hast du weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund und sage, hier kannst du arbeiten, absolut sicher, bin ich mir ganz sicher, er schreibt von Hand auf irgendeinen Block. Und das bringt dann auch nichts. Also das kommt wirklich auf die Situation drauf an. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, muss man klar sagen. Und Je mehr Sicherheit man einbaut, desto besser kann man damit auch umgehen. Je mehr, dass man sich entscheidet, welche Sicherheitsstufen brauche ich und sie dann einbaut, desto besser kann man dann damit arbeiten und umgehen. Wenn man sich entscheidet, ich habe dies und dieses Risiko, also muss ich das einbauen. Ich denke, du kannst ein Windows einigermaßen sicher machen. Sicher nicht so sicher, wie du einen Unix machen kannst, auf keinen Fall. Aber das ist jetzt nicht einfach ganz grundsätzlich mal schlecht und immer offen. Auch wenn ich das manchmal gerne behaupte.
Externen Festplatten routen an.
Ja.
Warum kann das nicht ein Rezept gegen die
Bundeswehr sein? Das Problem auf einer externen Festplatte ist das gleiche wie auf der internen. Wenn du, sie ist beschreibbar.
Nein, ich meine, man hat eine externe und eine interne Route. Von der externen und nicht von der internen.
Ja, aber du hast dort ein Betriebssystem drauf, auf der externen. Und wenn dort die Festplatte ist immer beschreibbar. Das heißt, der Bundestrojaner kann dort installiert werden. Auf einer CD geht das nicht, ist nicht beschreibbar. Das spielt dann gar nicht so eine Rolle, ob es eine interne oder externe ist. Es muss einfach beschreibbar sein, damit der Trojaner drauf kann.
Wenn wir auf der externen drauf und die Stöpsel wieder ab und dann nochmal sauber. Die Idee war einfach, wenn ich ins Internet gehe, über eine externe zu gehen und dann meine externe abzukoppeln, und dann habe ich mal noch einen sauberen Computer und dann soll der Bundestrojaner dann auf der externen starten.
Ja. Ansatz nicht schlecht. Das Problem ist mit Sicherheit, dass dein Betriebssystem die Platte, die eingebaut ist, erkennt. Und damit ist sie beschreibbar. Und wenn dort festgestellt wird, es gibt ein Betriebssystem, wird der dort garantiert auch installiert. Also das ist nicht die optimale Lösung, sicher nicht.
Ah ja, doch, kann man es nicht so machen, bei Internet-KPs und so hat man doch immer so eine zentrale Lösung, dass es ein Image, also ein abgelegtes Betriebssystem auf dem Server gibt und beim Booten lädt sich das dann jeder Rechner runter, dieses unveränderbare Image und startet dann damit. Das geht schneller als eine Live-CD, das ist dann ungefähr genauso sicher.
Auf jeden Fall, wenn das Image auf eine CD gebrannt ist, ist das genauso sicher und genauso schnell. Nicht schneller, aber sicher genauso schnell. Das Problem ist für die meisten nicht benutzbar. Weil du musst einen Server haben, der dir ein BootP-Protokoll zur Verfügung stellt mit einem Image dahinter. Ja. Heikel. Die meisten werden nachher nicht mehr arbeiten, weil es einfach nicht mehr funktioniert. Also von daher
Wie weit hat die Gegenseite eigentlich diese ganzen Möglichkeiten auch international? Also wenn ich jetzt irgendwo im Ausland unterwegs bin, wie weit können deutsche Dienste dann, wenn ich mein Handy anhabe, orten, wo ich bin? Können die das von hier aus? Müssen die da erst Abkommen treffen mit den Ländern, in denen ich mich gerade bewege? Gibt es da überhaupt die Technik?
Das ist sicher eine Abkommenssache. Also eure Provider hier, zum Provider hier, der kann nicht sagen, wo du dich zurzeit, in welcher Zelle du dich zurzeit in der Türkei aufhältst. Da muss ein Abkommen her. Das schon. Das geht, nein, das so einfach ist es dann doch wieder nicht.
Und habt ihr einen Überblick, also, oder müssen wir davon ausgehen, dass aber prinzipiell diese ganzen technischen Mittel inzwischen weltweit existieren? Also dass ich jetzt nicht einfach sagen kann, in der Türkei bin ich relativ sicher vor Ortung, auch durch türkische Dienste, weil die einfach da noch rückständiger sind.
Leider ist es so, dass die Repressionsapparate so ziemlich die schnellsten sind, wenn es darum geht, Technologie auszutauschen. Das ist leider so. Nein, das ist wirklich keine Sache. Ein Handynetz, da musst du gar nichts machen. Wenn du ein GSM-Netz hast, dann stellt das dir diese Möglichkeiten zur Verfügung. Das gibt keinen weiteren Aufwand. Hier ein Handynetz. Gut, gibt's sonst gerade noch was? Dann werde ich jetzt eine Zigarette rauchen.